Guten Morgen miteinander. Ja, Karfreitag, das ist immer so ein Tag und für einen Pastor, auch für mich zum Minimum, schwierig, zu einer Predigt halten. Weil ich weiss nicht, wie es euch geht. Man findet einfach gar nicht Wort, um zu beschreiben, was eigentlich wirklich dort hier passiert ist. Weil das ist undenkbar, einfach das Geschehen ist, dass der Sohn Gottes an einem Kreuz stirbt, dass er blutig geschlagen wird, dass er angespeit wird und einfach was dort hier abgegangen ist und dass er die ganze Schuld auf sich genommen wird. Wir können das einfach gar nicht fassen. Und darum möchte ich einfach gerade beten, dass er unser Herz einfach bewegt. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wenn wir heute Morgen hier in dein Wort hineinschauen, über das nachdenken, dass du uns, unsere Herzen bewegst. Nur durch den Heiligen Geist ist es möglich, dass das Geschehen ist, ja, uns kann Fuss fassen. Das bitten wir dir. Amen. Sicher habt ihr auch schon die Aussage gehört, habt nur Mut. Und vielleicht habt ihr sogar in einem unpassenden Moment gehört, oder? So, alles kommt gut, habt nur Mut. Und das sagt man so schnell. Aber jetzt rückblickend, wenn wir natürlich auf Karfreitag und Ostern schauen, dann kann man wirklich sagen, ja, das ist eine mutmachende Geschichte. Das ist etwas ganz Mutmachendes, wenn wir das in der Bibel lesen, wenn wir uns damit auseinandersetzen und es kommt gut. Gott will uns auch heute, da bin ich überzeugt, ihre turbulente, schwierige Zeiten einfach immer wieder Mut machen, gerade durch die Botschaft vom Kreuz. Weil das letztendlich Botschaft der Kraft ist. So sagt es uns das Wort Gottes. Karfreitag und Ostern zusammen sind die ganz grossen Mutmacherfeste in der Kirchengeschichte. Und zu sehen, wie Gott eben aus einem Stolperstein einen Baustein machen kann. Wie Gott aus einer Tragödie einen Triumph machen kann. Und was so nach einem Ende aussieht, kann zur Wende werden. Um das geht es. Und darum habe ich das Thema über Karfreitag gesetzt. Karfreitag, Ende oder Wende? Ist das Ende oder die Wende? Und irgendwo scheint ja Karfreitag das Ende zu sein vom ganzen Erlösungswerk Gottes. Das hat angefangen mit der Geburt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, in einem Stall, wo wir an der Weihnacht feiern. Und dann, wo er 3 Jahre unterwegs ist in Israel, in verschiedenen Orten, wie er wirkt und redet und schliesslich einen triumphalen Einzug hat am Palmsonntag. Und dort hat man so den Eindruck, so, jetzt kommt die ganz grosse Wende für Israel. Und mit dem haben sie auch gerechnet. Sie haben mit einer ganz grossen Wende gerechnet. Frei von der römischen Besatzungsmacht. Endlich ein besseres Leben. Endlich das, all die Verheißung aus dem Alten Testament, die Erfüllung. Der Messias, der Retter, zieht jetzt in Jerusalem. Und darum haben wir vor einer Woche, oder nicht ganz eine Woche, letzten Sonntag, Palmsonntag gefeiert. Jesus zog weiter und die Menschen bereiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ihre Festkleider gehen sie und der Esel schaupen drüber und lassen vielleicht noch das Geschäft drauf fallen. Auf jeden Fall, da geht etwas ab. Und dort, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinunterführt, brach die ganze Menge der Jünger in Jubel ein. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Laut sangen sie, gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Die sie begeistert gesehen, dass sie Begeisterungsstörung gesehen. Da ist etwas abgegangen. Da ist wirklich die Menge ist in Ekstase gesehen. Sie haben gesehen, die erfüllte Prophetie, die eindringliche Appell, die grenzenlose Liebe. Jesus hat geworben um das Herz von seinem Volk. Und so sieht es aus in diesem Moment. So, und jetzt kommt die grosse Wende. Die Aktion, die Rettungsaktion von Gott ist glückt. Der König zieht ein. Aber ein kleiner Satz in diesem Text sollte uns stutzig machen. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesundheit, das höchste Gut. Und für das haben sie ihnen gelobt. Auch ein paar Tage vorher ist der Lazarus aus dem Grab rausgestiegen. Und das haben viele gesehen. Jesus war ein Superstar. Jesus war bekannt in ganz Jerusalem. Von ihm hat man geredet. Und darum passiert das hier. Jesus war der Wunderkönig. Der wunderbare Brötli-König, wo Tausende von Menschen mit 5 Brötli und 2 Fisch gespissen hat, wo sie dabei waren und von dem hat man geredet. Er war der Hoffnungsträger schlechthin in dieser Zeit. Und dann, und das ist einfach ganz unverständlich, vor allem die, die vielleicht gestern Abend noch da waren, um den Film zu schauen, The Passion, einfach noch so die letzten paar Stunden von Jesus zu sehen, wie hat das kommen können? Die ganz grosse Wende ist einfach unbegreiflich. Da muss etwas gegangen sein, da ist eine ganz grosse Wende passiert. Ein schändlicher Abgang. Die gleiche Menge schreit jetzt plötzlich ganz etwas anderes. Weg mit dem! Ans Kreuz mit dem! Es ist ein Tumult ist da. So etwas anderes. Was für eine Wende. Die Stimmung hat gekippt. Total gekippt. Und zwar, weil einfach ein paar Leute, die so neidisch waren, heimtückische Neid und Eifersucht, die religiöse Elite, die fromme Schriftgelehrte und Pharisäer haben falsche Anklagen vorgebracht, weil sie einfach noch weghaben wollten. Und das Volk plötzlich reingekehrt ist auf das. Und sie denkt, ja, das ist wirklich, das ist auch schon ein Betrüger. Was haben wir jetzt hier geglaubt? Und plötzlich kippt die ganze Stimmung und plötzlich sagen sie auch und stimmen ein in einen neuen Choral, weg mit dem als Kreuz. Ende oder Wende. Es heisst, die Volksmenge hat geschrauen ans Kreuz mit ihm. Weg mit ihm. Und dann steht er so ganz schlicht. Danach nagelten sie ihn ans Kreuz. Danach nagelten sie ihn ans Kreuz. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu retten, was verloren ist. Und damit hat er eben weitaus mehr gemeint. Und das hat das Volk in dem Moment und auch die Jünger letztendlich noch nicht gecheckt gehabt. Mehr gemeint als hungrige Mühlen zu stopfen, als politische Unterdrückung wegzumachen, als Krankheiten zu heilen, sondern um die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen. Das war ja sein Auftrag gewesen. Und die ganz grosse Wende in der Menschheitsgeschichte, die angefangen hat bei Adam und Eva mit dem Sündenfall, um die ganz grosse, die entscheidende Wende zu bewirken. Aber noch niemand hat in dem Moment eigentlich kapiert, um was geht es denn wirklich. Das, die Wende eigentlich Jesus wollte machen. Und dann sagt Jesus an diesem Kreuz, es ist vollbracht. Und ich bringe das heute so nüchtern und nach gestern zu oben. Ich kann euch sagen, ich habe es fast nicht erträgt, den Film zu schauen und die Szenen zu schauen und die endlosen Szenen. Ich weiß nicht, die dabei waren, dann ist es vielleicht gleich gegangen. Aber es war ja wirklich so gewesen. Es war tatsächlich so gewesen. Und wir schauen das einfach so nüchtern an. Und Jesus sagt dort hier, nachdem er so blutig geschlagen ist, mit einer Dornenkrone, verspäut ist worden, sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das sind die entscheidenden Worte. Das ist die ganz grosse Wende, die eben noch niemand gecheckt hat. Und wir dürfen es sehen, weil wir die ganzen biblischen Aussagen nachher nachlesen können und dürfen sehen, um was geht es denn eigentlich, wenn er das hier sagt. Es geht darum, was in Kolosser 2, Vers 14 steht. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das ist es, um das geht's. Jesus hat einen Preis gezahlt, der Erlösungspreis. Vergebung von unserer Schuld. Er hat unseren Schuldschein, deinen und meinen Schuldschein, dort hier mitten das Kreuz genommen. Im Garten Gethsemane, wo Jesus so gerungen hat, das kann man ja gar nicht darstellen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch Blut schwitzt. Und dort hier geht es darum, dass Jesus in den Kelch hineingeschaut hat. So sehe ich das. In den Kelch hineingeschaut hat und gesehen hat, Vergewaltigungen, Mord, Pornografie und Kriegsverbrechen. Und auch meine Schuld, die wir vielleicht ganz geheim machen, niemand weiss etwas. Und er sieht das und er schaut rein und er weiss, wenn es jetzt nicht eine andere Variante gibt für eine Lösung, dann muss ich das auf mich nehmen. In mich hinein. Wir können heute Morgen das Abendmahl nehmen, den Kelch nehmen. Und wir dürfen wissen, das ist der Kelch der Erlösung. Das ist Symbol, dass Jesus sein Blut gegeben hat, damit wir frei sind, damit wir schuldfrei sind. Und ich sage es immer wieder gern, auch wenn es da als Provokation empfingen. Wir sind Gott in dem Moment, wo wir ihn angenommen haben oder seine Erlösung angenommen haben, nicht mehr schuldig. Ist uns das bewusst? Wir sind Gott nicht mehr schuldig. Warum? Weil wir schuldlos würden leben? Nein, überhaupt nicht. Sondern weil Jesus den Schuldschein mit allen Forderungen auf sich genommen hat. Das ist der Punkt. Und da ist die ganz grosse Wende passiert. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde. Frei sind von der Sünde. Das ist die entscheidende Wende. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem um? Wie gehen wir mit dem um? Und da schauen wir wieder her auf Golgatha. Wir sehen dort hier drei Kreuze, die dort hier stehen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon gefragt habt, wieso echt gerade drei Kreuze? Wieso sind dort hier drei Menschen am gleichen Tag zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt worden, hingerichtet worden? Zufall? Akkordarbeit von der römischen Justiz, die furchtbare Kreuzigung, die sie durchgeführt haben, was bis zu dem Zeitpunkt nicht gegeben hat, bis die Römer gekommen sind. Ich weiß es nicht, aber eins weiss ich, es hat Augenzeugen gegeben, die ganz interessante Begebenheiten berichten von dieser Situation, von diesen drei Kreuzen, was dort hier geredet wurde. Und da müssen wir heranschauen. Und das ist hochinteressant. Einer von denen, der hier gekreuzigt wurde, und ich bin überzeugt, dort ist auch etwas über seinem Kreuz gestanden. Bei Jesus hat ja der Pilatus ein Verhör durchgeführt und nichts gefunden an ihm. Nichts, keine Schuld und nichts. Und darum hat er einfach dann über seinem Kreuz einfach sagen, Jesus von Nazareth, König der Juden, das hat ja die Juden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten stinkhässig gemacht. Aber es hat keine Schuld gegeben. Umso tragischer, dass er trotzdem ein Kreuz hat müssen, weil es eben unsere Schuld ist, die er auf sich genommen hat. Wir dürfen das wissen. Aber da sind zur Linken und zur Rechten noch Verbrecher gekreuzigt worden. Und dort ist sicher gestanden, was sie gemacht haben. Vielleicht waren es Mörder. Raubmörder, was weiß ich, was dort hier gestanden ist. Und von einem lesen wir von Auf- und Ablehnung. Einer der Verbrecher, und da wird gesagt, es waren Verbrecher gewesen, wo gekreuzigt sie wurden, mit Jesus zusammen, Jesus in der Mitte. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte, bist du denn nicht Christus, der versprochene Retter? Wir merken, auch der hat gehört von Jesus und was Jesus da hat. Von den Krankenheiligen und von den Wundern, die er gemacht hat und wie er eingezogen ist in Jerusalem. Wahrscheinlich hat sich das durchgesprochen bis zu ihm. Er hat schon viel gehört von dem Jesus. Aber er lästert über ihn. Hey, wenn du wirklich bist, dann hilft er doch selber und uns noch gerade damit. Hau uns ab! Was hat der Mensch echt erlebt? Was hat er verbrochen und warum hat er es verbrochen, das, was er verbrochen hat? Auf jeden Fall ist das ein Mensch, ich würde die Reaktion von ihm, eine Reaktion von der Verbitterung, von der Rebellion und vor allem vom Ende betrachten. Steig ab, wenn es du bist. Er ist verhärtet. Er ist bösartig und bitter. Beweis es doch. Beweis es doch. Es kann sein, dass der eine oder andere heute Morgen hier hockt und Situationen erlebt, wo wir uns wünschen würden, Gott, wenn du wirklich Gott bist, der Mächtig, der Schöpfer, dann zeig es doch endlich auch mal. Dann zeig es doch mal. Tu es doch auch beweisen. Rett mein Kind. Greif in meine zerbrochene Ehe ein. Nimm mir doch endlich mal meine Schmerzen. Siehst du nicht meine Einsamkeit? Schick mir doch Menschen, die abhelfen dieser Einsamkeit. Die Angst vor Wirtschaftskrisen und Krieg und was weiß ich was und vielleicht vom finanziellen Ruin. Gott, interessiert dich das nicht? Dann greif doch endlich ein, wenn du wirklich der Mächtig bist, greif doch ein. Vielleicht gehörst du zu diesen Menschen, die denken, dass es Gott gar nicht gibt. Aber dann, und das weiss ich inzwischen, kommen ganz stürmische Zeiten ins Leben von Menschen, die ganz harten Momente, wo sich auch die Menschen, die nicht an Gott glauben, noch sehnen, dass es doch einen Gott geben würde. Einen Gott würde geben, wo sie könnten zu ihm beten und wenn sie nicht möchten zu ihm beten, doch ihn wenigstens könnten anklagen. Wenigstens das. Vielleicht betest du auch, wenn es die wirklich gibt, dann zeig dich doch endlich. Dann greif doch endlich mal wieder, mach doch mal endlich etwas. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, wo ich gehe davon aus, die meisten von uns, das trifft auf das zu, die glauben, dass Gott ist ein liebender Vater, ein allmächtiger Gott, der Schöpfer vom Universum und von uns ist. Aber dann hast du ein ganzes besonderes Problem, wenn du in stürmischen Zeiten bist. Gott sagt, ich liebe euch. Als meine geliebten Kinder. Und was du in deinem Kopf weißt und was dein Herz empfindet, wenn es dir schlecht, wenn es dir dreckig geht, das sind dann plötzlich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Warum handelst du nicht endlich, wenn du doch Gott bist, der allmächtige Vater, der liebende Vater? Warum hältst du mir nicht? Warum hilfst du denn nicht? Es ist eigentlich egal, ob du glaubst oder gerne würdest glauben. Aber es macht dich einfach wütig, dass Gott nicht runtersteigt und dir beisteht und hilft. Und das kann bitter machen, das kann ihn verhärten, das kann dich verschlossen machen. Und das sehen wir hier von diesem einen Verbrecher. Aber was dieser Mensch hier fordert, das weiss er ja gar nicht, was er fordert. Das kann Gott nicht erfüllen, auch wenn es Gott noch so gerne erfüllen würde. Weil der Masterplan, der ganz grosse Masterplan, die ganz grosse Wende, die ist jetzt abhängig von dem Moment, was hier abgeht. Es wird alles ruiniert. Und er kapiert einfach nicht, dass das, was hier passiert, kein Unfall ist. Dass der, der so vielen Menschen geholfen hat, das hat er erfahren, das weiss er. Und das wissen auch wir. Der Hochzeiten gerettet hat, sein erstes Wunder. Der, der Kranke geheilt hat. Aber der, der sein letztes Wunder, Begräbnis vermasselt hat. Dass der jetzt hier nicht wirkt und etwas tut. Und dass dem Elend einfach seinen Lauf lässt. Jesus ist vorher in einem Prozess befragt worden. Ist das wahr? Was ist denn die Wahrheit? Jesus konnte klarstellen. Die Wahrheit in seiner Weisheit und in seiner Macht. Er konnte durch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Und die Frau vom Machthaber Pilatus hat den Traum und lässt ihren Mann ausrichten. Lass ja die Hände von ihm. Das ist ein gerechter Mensch. Lass ja die Hände von ihm. Und er lässt dummerweise nicht auf seine Frau. Und zudem steht wortwörtlich Legionen von Engeln. Ich stelle mir das vor, die Legionen von Engeln. Die verstehen ja auch nicht, was hier abgeht. Und ich sehe den himmlischen Vater, der auch zuschaut, wie sein Sohn angespäht wird, wie er verhöhnt und verlästert, wie er ausgepeitscht wird, wie sie ihm Dornenkronen anlegen, wie sie ihn ein Kreuz nageln. Und wir haben es vorhin gehört, in dem, auf dem Flyer steht, dass es nicht die Nägel waren. Es waren nicht Nägel, die ihn festgehalten haben. Es waren auch nicht die römischen Soldaten, die hier wachgestanden haben, dass hier ja niemand auf die Idee kommt, hier einzugreifen und das Kreuz ab, Jesus vom Kreuz zu nehmen. Sondern es ist, die Legionen von Engeln werden hier gestanden. Es hat nur einen kurzen Moment gebraucht. Gott hat nur einen kurzen Moment die Augen öffnen von allen Anwesenden und zeigen, was da für eine Macht eigentlich dahinter steht. Und die haben zusammengezockt und haben Jesus schleunigst vom Kreuz oben genommen. Nein, hier geht der Masterplan in Erfüllung. Der ganz grosse Plan. Das, was hier wie Willkür und schutzlose Tyrannei aussieht, das ist Plan Gottes. Können wir das verstehen? Ich kann es nicht verstehen. Aber ich kann noch viel nicht verstehen. Vielleicht erlebst du Zeiten, wo du Gott nicht als liebenden Vater, sondern als Tyrann empfindest. Als die, wo dir etwas weggenommen hat, wo dir sehr, sehr wichtig war. Und warum hat er das gemacht? Er hätte doch anders können. Eine Person, die du über alles gerne hast, weggenommen hat. Ist das der Beweis der Liebe Gottes? Das Kreuz zeigt ja gerade die Liebe Gottes. Heute verliebte Bärli. Ich staune manchmal, was sich die alles einfallen lassen, um eine Angst verliebt zu sein. Zu beweisen. Es geht ja darum, beweisen wir es, oder? Zeigen wir es. Und dann kommen sie auf die verrücktesten Ideen. Ein Heiratsantrag in einem vollen Stadion. Und dann gehen sie auf die Knie und alle Leute schauen, was geht jetzt da ab? Und wow, da kommt ein Heiratsantrag und eine Liebeserklärung. Und wow, das ist ein Liebesbeweis. Jesus, von ihm steht, wortwörtlich, das ist der Liebesbeweis. Das ist der Beweis von der Liebe Gottes zu uns, dass hier nicht das Ganze abgebrochen wird. Dass er bereit ist, den Weg zu gehen, obwohl wir Sünder sind. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, da passiert ganz etwas anderes, am anderen Kreuz. Er ist genau in der gleichen Situation. Das ist auch ein Verbrecher. Und er hat auch seine Geschichte, die mit dem Verbrechen, das er gemacht hat, zusammenhängend sind. Und er sagt etwas. Er sagt, wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechts gemacht. Dann sagt er zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich glaube, er hat gemerkt. Er hat gemerkt und gespürt und hergelost und hergeschaut bei dieser Kreuzigung. Und er hat wahrscheinlich auch die anderen Worte gehört, wo Jesus etwas ausspricht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denen, die es so verspotten, so verhöhnen, so im Schmerzen zufügen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dem Moment erlebt der Verbrecher, der ebenfalls in der gleichen Situation ist, auch an diesem Kreuz hängt, auch Schmerzen hat. Ein Umkehrmoment, eine Wende. Ende oder Wende, oder? Er merkt, dass von dem Jesus, der hier in der Mitte auch am Kreuz ist, Liebe ausgeht. Liebe zu, sogar zu den Finden. Liebe zu all diesen Menschen, die auch ihm kalt den Rücken zuwenden. Und das ist die grosse, der grosse Teil der Menschheit. Hat einfach kein Interesse, auch bis heute. Der grosse Teil der Menschheit sagt, wir versuchen, anständig zu leben. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die kalte Schulter gegenüber Gott. Gott ist uns gleich. Gott brauchen wir nicht. Das ist ja das Hauptproblem. Und Gott hat auch gegenüber den Menschen, die ihm die kalte Schulter zeigen, eine unglaubliche Liebe. Und er merkt, da geht Liebe aus. Pur lautere Liebe. Und darum wendet er sich an Jesus zu. Und er sieht, da zahlt einer einen Liebhaberpreis. Das ist ja das andere, was auch wieder, immer wieder gesagt wird. Man zahlt für etwas einen Liebhaberpreis. Ich habe daheim Bilder, da hat einer für x 100'000 für eine zertrümmerte Gitarre gezahlt von einem Pop-Star. Als er auf der Bühne zertrümmert hat und dann ist die versteigert worden, die Gitarre. Denkst du, hey, spinnen die? Aber das wird gemacht, das ist ein Liebhaberpreis. Aber hier ist Jesus Christus am Kreuz und zahlt den Liebhaberpreis für uns, für unsere kaputten Seelen, für unser verpfuschtes Leben. Er zahlt den Liebhaberpreis für uns. Und der Preis ist, dass Gott arm wird, dass sich Gott das Kreuz legen lässt, dass Gott sich annageln lässt, dass Gott hier aufgerichtet wird, in sein Sohn. Und das zeigt die Liebe, die er hat zu uns. Die Frage ist, was macht das mit uns? Oder jetzt gibt es die Zeit, wo wir Ostereier hergemacht, oder? Das meint immer in dem, dass wir sie in heißes Wasser rein tun. Aber das ist interessant. Du nimmst einen Herdöpfel und tust einen Kochtopf. Da passiert es umgekehrt, der wird weich. Oder? Das eine wird hart und das andere wird weich. Durch den gleichen Vorgang. Das heisse Wasser. Die stürmischen Zeiten. Was macht das mit uns, wenn wir Gott nicht verstehen? Werden wir hart und härter und immer härter? Oder macht es uns weich, dass wir uns ihm zuwenden, dass es zur Wende kommt? Das ist die entscheidende Frage. Die Frage ist, wie kommen wir von der Rebellion und von der Bitterkeit und von der Ablehnung zur Umkehr? Und das geht nur über das Kreuz. Und ich sage es klar und deutlich, nur über das Kreuz. Nur über die Mitte. Wenn das Kreuz in der Mitte ist, wo Jesus stirbt, das Kreuz steht für die Erlösung. Für die Erlösung. Und der Begriff Erlösung, wenn man ihn in der damaligen Zeit und wie er auch erklärt wird im Neuen Testament, das ist, wenn ein Sklave freigekauft ist worden, ein Sklave hat einfach kein Recht gehabt. Der hat einfach müssen, der konnte ausgenutzt werden, der konnte auspeitscht werden, der konnte eingesetzt werden, der hat nicht einen Lohn bekommen für seine Arbeit. Nein, er hat einfach müssen krampfen und krampfen. Und dann ist vielleicht jemand gekommen und hat den Preis gezahlt, für den Sklave freizukaufen, zur Freiheit berufen. Und das ist eine Lösung. Das Kreuz ist die Mitte, bleibt das Zentrum. Es ist die treibende Kraft. Und wir dürfen darauf vertrauen. Und dann, wenn wir darauf vertrauen, dass Liebe Gottes zu uns sichtbar ist worden, in Jesus Christus am Kreuz, wenn wir vertrauen, auch in den stürmischen Zeiten, dann wird es zur treibenden Kraft, dann wird es zur durchtragenden Kraft. Dann kann es zur Wende kommen in unserem Leben. Jesus sagt zu ihm, was sich ihm zuwendet, so, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt nicht, steig runter, gang. Sondern er sagt zu ihm, das musst du jetzt noch durchstehen. Aber noch heute, dem braucht kein Dolphi. Der hat kein Dolphi bekommen. Der hat nicht noch gute Werke tun. Merken wir etwas? Aber Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und die Botschaft der Gnade, die geht vom Kreuz aus. Das ist eben Erlösung. Nun, wir wollen noch zwei andere Menschen anschauen, wo Karfreitag Ende oder Wende bedeutet. Leider ist es so, dass man sich auch als Christ bezeichnen kann. Ja, dass man sogar einer Kirche angehören kann. Und ich würde sogar meinen, auch einer Freikirche angehören. Und doch Kraft und Wirksamkeit vom Kreuz verpassen. Und doch Kraft und Wirksamkeit vom Kreuz verpassen. Woher wissen wir das? Wir sehen das von zwei unterschiedlichen Personen, die mit Jesus unterwegs waren. Beide bezeichnen die Bibel als Jünger. Zu ihnen hat Jesus gesagt, ihr seid meine Freunde. Hat sie so bezeichnet. Und sie werden uns an diesem Karfreitag vor Augen geführt. Zwei Jünger, die genau fast auf der gleichen Ebene total versagen. Total versagen. Das eine ist der Judas. Er verratet Jesus an die römischen Soldaten aus reiner Geldgier. Weiss nicht, was er wollte kaufen mit dem Geld. Vielleicht ein Acker, vielleicht ein Auto, vielleicht seine Altersvorsorge. Ist egal. Aber es war reine Geldgier. Er hat das Geld gesehen und hat das Geld wollen. Und sagt, ich verrate ihn. Und er war dabei gewesen. Er hat gesehen, wie Jesus die Tausende von Menschen gespeisen hat und wie Jesus Wunder da hat, wie Jesus seine Kranke geheilt hat. Er war dabei gewesen. Er hat das dürfen miterleben. Und als er das gemacht hat, und das sehen wir bei beiden zusammen, der Petrus, der hat ja Jesus verleugnet. Zuerst sagt er, ich kenne ihn nicht. Er wird darauf angesprochen, du gehörst doch auch zu dem. Du gehörst auch zu denen. Nein, ich kenne den nicht. Was? Du kennst ihn nicht. Nein, ich kenne ihn ganz sicher nicht. Und dann, am Schluss, als er das dritte Mal angeführt wird, sagt er, Gott, verdammt mich, ich kenne den nicht. Ich kenne ihn nicht. Und in dem Moment steht, dass Jesus und er seine Begegnung hatten. Und der Petrus schämt sich in Grund und Boden. Er brüllt, er schluchzt. Und auch der Judas, der hat bittere Reue gepackt. Und er geht zu den Pharisäern, geht in die Tempel rein, zu den Ratsältesten. Und er will es zurückgeben, er will das rückgängig machen. Hey, ich habe einen Mist gebaut, ich habe totalen Mist gebaut. Er will das rückgängig machen. Und die fahren ihn an und sagen, was geht das uns an? Das ist deine Sache. Schau, der Mensch steht hier, der Judas, der steht für den, der treu ein Kirchengänger vielleicht ist, der hier in die Synagoge geht oder in die Kirche geht, zu den Ratsältesten, zu den Priester geht und versucht, sein Vergehen gut zu machen. Er muss das wieder gut machen. Er versucht, es gut zu machen. Er sucht Priester auf, er sucht Kirche auf, er versucht, es in Ordnung zu bringen. Aber er kennt nicht, für was dass Jesus wirklich gestorben ist oder wird sterben. Aber es tut ihm auch leid. Es tut ihm furchtbar leid. Es tut ihm so leid, dass er auf das Geld pfeift. Er wirft das Geld in den Tempel und läuft fort und es kommt zum Ende. Er erhängt sich. Und der Petrus, der so Jesus verleugnet hat, eigentlich eine ganz ähnliche Schuld. Und er ist beide zusammen sind mit Jesus unterwegs und all das miterlebt. Und der Hahn kreit und er erinnert sich, boah, er hat mir das ja vorausgesagt. Der Meister hat mir es vorausgesagt, ich werde ihn verleugnen. Und er weinte voller Verzweiflung, auch er. Bittere Tränen, voller Verzweiflung. Und dann kommt ja der Blickkontakt. Und später in Johannes 21, wo das ja zur Begegnung kommt, und er will der Erste sein, der mit Jesus reden kann. Und Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und Petrus antwortet nicht, ich habe dich lieb, sondern ich habe dich gern, ich habe dich gern, ich habe dich gern. Und das dritte Mal sagt Jesus nicht mehr, hast du mich lieb, sondern hast du mich gern. Und der Petrus sagt, du weißt alles, du weißt alles. Und er wird wiederhergestellt und Jesus sagt zu ihm, folg mir nachher. Und das ist ein Neuanfang, das ist die Wende, das ist die Wende. Und wir merken, zwei Jünger, Beide verraten oder verleugnen Jesus. Beide sind ihre Sackgasse. Beide würden wir heute als überzeugte Christen bezeichnen. Der eine erfährt Gnade, weil er darauf wartet, weil er das aushaltet und weil er sich Jesus zuwendet. Und die Gnade will annehmen. Ich frage uns, wo stehen wir? Karfreitag und Ostern geschieht, ich sage es noch einmal, die einflussreichste Wende in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wenn es die nicht gegeben hätte, wir wären auf immer und ewig verloren. Auf immer und ewig verloren. Aber Jesus hat die Wende gebracht. Golgatha ist der Ort von der Hoffnungslosigkeit, von der Bitterkeit, vom Versagen, von den Schmerzen. Alles scheint am Ende zu sein, aber es ist eben nicht am Ende, es ist die totale Wende. Ich frage dich, wie hart ist dein Herz geworden, wie hart ist mein Herz geworden, wenn wir vielleicht in stürmischen Zeiten sind, wenn wir vielleicht Sachen nicht einordnen können, weil wir vielleicht versagt haben und wir trauern dem noch, wir sind bitterreuig über unser eigenes Verhalten. Und wisst ihr, was der entscheidende Punkt ist? Der Petrus hat gewusst, und das sage ich mit grosser Betonung, es gibt kein Vergehen. Es gibt kein Vergehen, das grösser ist als die Gnade von Jesus Christus. Es gibt kein Vergehen, das grösser ist als die Gnade von Jesus Christus. Und das hat er gewusst, auf das hat er gebaut. Und darum hat er hier die grosse Wende erlebt und wird zu einer tragenden Säule im Gemeindeaufbau von Jesus Christus. Ich wünsche uns, dass wir uns Jesus Christus so zuwenden können, egal wo wir stehen. Vielleicht sind wir so auf der Schiene, wo wir schon ziemlich die kalte Schulter zeigen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus. Beziehungsweise zitiert, alttestamentliche Stelle, eine Prophetie. Prophetie um Prophetie hat sich in Jesus erfüllt. Und er hat auf das Bezug genommen, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren werden geöffnet. Weil wir uns freisetzen in Jesus Christus, dann wird Karfreitag der Moment der ganz grossen Wende, das wünsche ich mir.